Vorbemerkung zu meiner Predigt. Also ich hätte mir den Text bestimmt nicht ausgesucht. Mich gefragt, könntest du predigen und such dir einen Text aus. Aber jetzt ist ja durch dieses Buch Mehr als Fasten mir ein Text vorgegeben und das ist die Sache mit dem Verrat des Judas. Und da haben sich schon namhafte Theologen, ich bin ja keiner, die Zähne ausgebissen und verschiedene und zum Teil sehr gewagte Thesen dazu aufgestellt, was jetzt mit dem Judas und dem Verrat und was das alles zu bedeuten hat. Und ich habe so meinen Eindruck in der Vorbereitung bekommen, es ist bestimmt subjektiv mein Eindruck und ich hoffe, dass euch Gott heute Vormittag was dazu zu sagen hat. Aber wenn ihr einen eigenen Eindruck bekommt von Gott, was er euch sagen will, dann haltet euch nicht an dem auf, was ich euch sage, sondern lasst euch selber von Gott beschenken und was sagen. Zweite Vorbemerkung. Vorletztes Jahr haben wir eine Reise durch Israel gemacht und da waren wir unter anderem auch in Jerusalem. Und da durften wir auch den Saal besichtigen, in dem Jesus dieses Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ich habe dann zunächst mal kritisch hinterfragt, ja, kann denn das sein, dass es noch derselbe Saal ist? Und der Führer hat uns gesagt, also die ganzen archäologischen Untersuchungen, die jetzt möglich sind, seit ja Jerusalem 1967 wieder unter israelischer Herrschaft ist, sage ich mal, die belegen zunehmend, dass das, was da überliefert ist, auch tatsächlich auch von der Geografie her stimmt. Also wenn jetzt heute man den Putz abkratzt oder was auch immer an diesem Saal, dann kommen da also Zeugnisse zutage, die wirklich darauf schließen lassen, dass dieser Saal seit der Zeit Jesu zwar umgebaut wurde und was weiß ich was, aber dass es tatsächlich der Ort ist, an dem Jesus das Passafest dort gefeiert hat. Und als wir dort im Schatten damals gewartet haben, dass wir da rein können, haben wir festgestellt, da sind jede Menge so israelische Kinder, Schulklassen, die da auch rumstehen und warten. Ging das Grübeln los, wie kann das sein, dass jüdische Schulkinder jetzt anstehen, um den Abendmahlsaal zu besichtigen. Der Führer hat uns auch dann da aufgeklärt. Es steht ja auch tatsächlich so in der Bibel, das ist dieser Obersaal, also der Saal im ersten Stock dieses Hauses. Und heute ist es eine größere Anlage. Und im Erdgeschoss, da ist so ein Sarkophag. Und da liegen, jetzt soll ich sagen, der Legende nach, oder tatsächlich die Gebeine vom König David. Und da sind die Schulklassen angestanden. Und wir hatten dann die Chance, da tatsächlich auch reinzugehen. Die Frauen auf die eine Seite, die Männer auf die andere Seite. Und David ist bis heute die historische Lichtgestalt für die Juden und steht heute in Israel in höchsten Ehren. Der Davidstern ist auch das Nationalsymbol Israels. Und wenn wir also jetzt das so überlegen, da ist dieser Festsaal in diesem Haus, in dem das Grab von David war und wahrscheinlich schon zur Zeit Jesu dort verehrt wurde. Da lesen wir so schnell und leicht hin drüber hinweg, dass der schön hergerichtet war. Das war ein richtiges Festensemble. Das war ja nicht irgendwo. Das ist wie wenn wir heute in Hotel Bayerischer Hof nach München eingeladen werden. Und da schickt also Jesus diese zwei Jünger da in die Stadt rein und sagt, euch wird da so ein Sklave begegnen, der läuft da mit dem Wasserkrug spazieren, dem trabt er jetzt einfach hinterher. Und dann ist da der Besitzer dieses Anwesens Und den fragt er einfach, wo ist jetzt der Saal, wo wir das Passafest feiern können? Also die Jünger hatten da schon ein großes Vertrauen in dem, was Jesus ihnen da sagt. Denn einfach an den Besitzer. Also mir wäre die Sache wirklich sehr merkwürdig vorgekommen. Aber auf diese Vorbemerkung komme ich nachher nochmal zurück. Jetzt zu dem Thema Judas, ein Verräter. Der Judas, der ist ja wirklich sprichwörtlich als der Verräter an sich in die Geschichte eingegangen. Der Judaskuss. Judas, gemein, hinterhältig, außerdem soll er ja Geld unterschlagen haben. Und das Bild, das uns so über den Judas überliefert worden ist, das sich auch in mich eingeprägt hat, das hat sich dann so im Lauf der Geschichte ja maßgeblich auf den Juden an sich übertragen. Also wenn er so Romane auch selbst von Karl May, sage ich mal, liest, wie da der Jude dargestellt wird, immer so als betrügerisch, versucht den anderen über den Tisch zu ziehen, man kann ihm nicht vertrauen. Und das hängt sehr stark mit zusammen, wie uns der Judas so überliefert worden ist, von seinem Typus, von seinem Charakter. Nebenbei, man übersieht, dass Jesus der Geburt nach ja auch Jude war und die anderen 11 Apostel auch. Also jetzt, warum jetzt gerade statistisch gesehen der eine für die Rasse prägend sein soll, das erschließt sich mir schon von der Logik nicht. Also da ist was schief. Und trotzdem hat es jahrhundertelang tatsächlich auch, sagen wir mal, das Denken in Europa geprägt. Und das hat auch zu diesem Antisemitismus geführt. Und welche Auswirkungen das hatte, das ist uns ja noch sehr bewusst. Also ich will jetzt den Judas nicht verteidigen und schon gar nicht, was er getan hat. Aber ob unser Bild von dem Judas nicht auch ein bisschen schief ist, das kann ich noch hoffentlich in dieser Predigt auch noch ein Stück weit gerade rücken. Und wie gesagt, ich will das, was er getan hat, nicht verteidigen, weil dafür redet auch Jesus dann viel zu ernst mit ihm. Ich wünsche mir im Gegenteil, dass wir das ernst nehmen, was Jesus sagt und was hier passiert. Aber wenn man Judas einfach in die Ecke des Bösen Wicht stellt, da ist halt der Böse, und dann ist schon klar, am Schluss muss ja das Gute irgendwie siegen, dann macht man sich's zu einfach. Weil dann kann man zur Tagesordnung übergehen. Ja, da ist der Böse, da gehöre ich ja nicht dazu. Ich stehe auf der Seite der Guten. Und eher sind wir bereit, so den Petrus, ja, der hat ja auch versagt, der hat Jesus dann verleugnet. Aber bei dem ist ja dann nochmal gut gegangen. Jan hat ja den Text vorgelesen, da fällt dann auf, als Jesus das sagt, einer von euch wird mich verraten. Da reagieren die nicht. Ich? Nö, ich nicht. Nie und nimmer. Das sagen sie nachher, als Jesus da den Petrus anspricht, wegen dem Verleugnen. Da sagt der Petrus, das werde ich nie machen. Und dann steht da noch auch der Nachsatz und alle anderen sagen das genauso. Nee, verleugnen werde ich dich nicht, Herr. Also da müssen wir jetzt nochmal hinschauen. Jesus kündigt an, einer von euch wird mich verraten. Und die erschrecken alle und sagen, werd ich etwa Jesus verraten? Also wie kann das sein, dass sie sich zutrauen, Jesus zu verraten, aber nicht sich zutrauen, ihn zu verleugnen. Und derjenige, der wirklich wusste, dass er in unserem Sinn, so wie wir es auch verstehen, Jesus verrät, das war der Judas selber. Jesus natürlich wusste es auch, Aber für die anderen war es in dem Sinn nicht klar. Und in den modernen Übersetzungen steht da eben immer verraten. Aber wenn jetzt jemand so eine alte Luther-Übersetzung hat oder gar eine Elberfelder, da steht was anderes. Also die Leute meiner Generation, vielleicht noch ein paar Jährchen älter, die haben noch einen anderen Wortklang im Ohr. Da steht überliefern. Und das ist auch von der Übersetzung aus dem Griechischen eigentlich das passendere Wort. Überliefern, das verstehen wir heute auch nicht mehr, aber wenn ich ausliefern sage, dann ist es eigentlich ein neutraler Begriff. Bote sein Paket ausliefert, dann ist da nichts Schlimmes dabei. Das ist einfach ein neutraler Vorgang. Und da komme ich jetzt auf diese Vorbemerkung zurück. Diese Situation, in der die Jünger da sind, mit diesem Festsaal. Also wenn ich mir vorstelle, die kommen in dieses noble Stadtviertel und denken sich, ja, wo geht's denn jetzt hin? Und dann bleiben sie vor diesem historisch wichtigen Ort da stehen. Machen wir jetzt noch einen Besuch bei dem Davidsgrab? Was hat Jesus da jetzt vor? Was geht hier ab? Man hat ja immer wieder so angekündigt, und das ist ja auch in den Evangelien, Jesus redet so viel vom Reich der Himmel, vom Reich Gottes. Er redet davon, dass er verherrlicht wird. Da ging ja jetzt dieses Seminar mit dem Daniel Schulte drüber. Ich weiß nicht, ist die MP3 fertig? Kann man die nachher holen? Ja, also das wurde vergessen anzukündigen. Also wer diese Thematik, die Verherrlichung Jesu, nochmal im Detail nachstudieren will, der kann nachher eine CD mit Bonusmaterial sich abholen, käuflich in der Technik erwerben. Das kann ich jetzt nicht noch alles mal wiederholen. Selbst wenn ich die Zeit hätte, ich könnte es nicht. Jesus redet von seiner Verherrlichung, von seiner Erhöhung. Und wir denken da jetzt immer dran, er hat es bildlich, sprichwörtlich, hat es über seine Kreuzigung geredet. Hat er einerseits auch. Aber für seine damaligen Hörer vor der Kreuzigung hat sich das so angehört, wie wenn ein König in Amt und Würden eingesetzt wird. Ich werde erhöht, ich werde verherrlicht. Das Reich Gottes kommt, es ist mitten unter euch. Das hat sich für die genauso oder eigentlich noch mehr angehört. Ich bin der König Israels, ich bin der Sohn Davids und ich werde jetzt meine Königsherrschaft hier antreten. Und da marschieren die also an dieses Gebäude rein, an diesen Ort, an dem der David seine letzte Ruhestätte gefunden hat, gehen in diesen Festsaal rein. Boah, hier dürfen wir feiern, hier bin ich ja völlig fehl am Platz. Meine Klamotten passen ja gar nicht hierher. Was hat Jesus da vor? Was geht hier ab? Wird er sich jetzt etwa hier zum König ausrufen lassen? Und wenn jetzt Jesus da sagt, einer wird euch, von euch wird mich übergeben. Das hätte von dem, was die da in dem Moment verstanden haben, genauso gut heißen können, einer von euch wird mich jetzt hier zum König ausrufen. Und da sind die, alle 12 Jünger, nee, 11 sind ins Fragen gekommen, habe ich jetzt hier einen Job? Erwartet jetzt Jesus irgendwas von mir, was ich da tun soll? Der Judas hat natürlich gewusst, was Jesus in dem Moment wirklich weiß. Im Rückblick wissen wir natürlich, dass Jesus von seiner Kreuzigung geredet hat. Und doch schwingt auch das andere mit. Und das wissen wir heute auch im Rückblick. Jesus hat ja am Kreuz seine Herrschaft angetreten, indem er Hölle, Tod und Teufel besiegt hat. Er hat die zwar anders angetreten, als sich die Jünger das vorgestellt haben mit seiner Königsherrschaft. Aber Jesus hat am Kreuz ein für allemal proklamiert, Gott herrscht. Es gibt nichts, was seine Herrschaft aufhält. Aber in den ganzen Evangelium schwingt diese Doppeldeutigkeit mit. Diese Verherrlichung könnte wirklich der irdische König sein und es genauso auf das Kreuz zu deuten. Wenn wir dann die Passionsgeschichte weiterlesen, Jesus wird zunächst von den hohen Priestern verhört und dann schicken sie ihn zum Pilatus. Und die erste Frage, die der Pilatus stellt, bist du der König der Juden? Das ist also selbst beim Pilatus angekommen, dass es dieses Gerücht oder diese Vorstellung gab, dass Jesus sich zum König Israels ausrufen lässt. Und die Soldaten, die Jesus geißeln, was machen die mit ihm? Die ziehen ihm den Purpurmantel an, die setzen ihm die Dornenkrone auf. Markus 15, Vers 17 bis 19, da steht sogar, sie knien vor ihm nieder und huldigen ihm. Sie verspotten ihm, ja du König, du bist ein schöner König. Aber das schwingt mit, dieser Anspruch, den Jesus da erhoben hat, ich bin der König, der kommt. Und ich trete jetzt meine Königsherrschaft an. Und was lässt Pilatus auf das Kreuz oben draufnageln? Diese Abkürzung INRI. Ich kann kein Lateinisch, seht mir's nach, wenn ich's falsch sage. Jesus Nazarenus Rex Ideorum, zu Deutsch Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war juristisch gesehen die Begründung für das Todesurteil Jesu. Welche Motive der Judas hatte, Jesus an die hohen Priester auszuliefern? Ich sage jetzt das in dem Begriff, das weiß ich nicht. Es könnte wirklich der sehnliche Wunsch gewesen sein, dass Jesus König von Israel wird. Es könnte aber genauso die Enttäuschung darüber gewesen sein, dass der Judas begriffen hat, Jesus will das gar nicht in dem Sinn. Aber wenn wir das so lesen, dass die anderen 11 fragen, Herr, bin ich's? Dann geht's nicht darum, wie das heute uns vermittelt wird, es geht um Hinterhältigkeit, um Verrat oder sowas. Sondern da stellt sich mir die Frage, Herr, verstehe ich dich richtig? Bin ich auf dem Weg, den du mich führen willst, den du mich führen willst? Oder stehe ich vielleicht in der Gefahr, dich für meine Zwecke zum Instrumentalisieren? So, ich habe meine Vorstellung, was Jesus tun will und wie er es tun will. Es ist gut, wenn wir uns leiten lassen, wenn wir Eindrücke bekommen, aber ich muss mich immer wieder selber prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich da erkannt habe, der Wille Jesu oder das, was ich da hineinlese, was ich projiziere. Und dann der nächste Punkt. Jesus löst es ja dann auf. Weh dem Verräter. Also, dass es nicht darum geht, ihn zum König auszurufen, das wird dann klar, dass er sagt, der Menschensohn, ich muss überliefert werden, aber weh dem Menschen, durch den es geschieht. Es wird klar, dass ihm nichts Gutes, sondern Schlimmes bevorsteht. Und er macht da deutlich, es ist längst angekündigt durch die alttestamentlichen Propheten, und er macht deutlich, es ist von Gott so gewollt. Und wenn man mit Menschen so über ihre Gottesbeziehung redet und auch darüber, dass sie sich vor Gott verantworten müssen, dann kommt oft so auch das Gespräch auf den Judas und so die Argumentation, ja, der hat ja nur getan, was Gott gewollt hat. Also kann er ja nicht für das, was er getan hat, verantwortlich sein. Und man kann ihn schon gar nicht zur Rechenschaft dafür ziehen. Und da schwingt ja so der Gedanke mit, ja, Gott hat mich halt geschaffen, wie ich bin. Was kann ich dafür, wenn ich sündige? Oder wenn ich immer wieder vor allem mein sündhaftes Verhalten nicht ablegen kann, meine Süchte, meine bösen Gewohnheiten. Gott hat mich so gemacht, er ist selber schuld. Ich hoffe, dass niemand mit der Entschuldigung heute früh da sitzt. Ich gehe mal davon aus, ihr wärt nicht da, wenn ihr so leben würdet. Diese Spannung mit dem Gott hat mich geschaffen und die Verantwortung für meine Schuld, ich kann sie nicht auflösen. Ich glaube, ich muss sie sogar verstärken. Und es gibt Sachverhalte, die in der Bibel berichtet werden, die verstehe ich nicht und die kann ich letztendlich auch nicht erklären. Und damit will ich aber auch leben. Weil Gott größer ist als ich und mein Denken und meine Erklärungsmöglichkeiten. Da ist die Spannung zwischen der Allwissenheit und der Allmacht Gottes einerseits und der persönlichen Verantwortung des Menschen andererseits. Die ist da. Und die lasse ich auch nicht wegdiskutieren. Und ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, Gott könnte alle Katastrophen, Verbrechen und Krankheiten verhindern. Sonst wäre er nicht allmächtig. Er tut's aber nicht. Jedenfalls nicht grundsätzlich. Ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin Richter, ich bin zwar kein Strafrichter. Also nach menschlichen Maßstäben gesehen, müsste ich sagen, okay, Gott trägt die letzte Verantwortung für die Dinge. Für die Katastrophen, für die Verbrechen, für die Krankheiten. Wenn er die Möglichkeit hätte, es zu verhindern. Ja, ich bin überzeugt davon, Gott nimmt diese Verantwortung auch ernst. Er sagt nicht, es ist mir egal. Gott ist doch das Leid dieser Welt nicht gleichgültig. Gott war auch das Leiden Jesu nicht gleichgültig. Er hat doch tiefen Schmerz darüber empfunden und hat es trotzdem nicht verhindert. Und ich sage es nochmal menschlich logisch. Gehen wir mal davon aus, jemand begeht ein Verbrechen, und jemand anders hat gewusst, der wird das Verbrechen begehen, verhindert es aber nicht. Ist dann derjenige letztendlich dafür schuldig, der es nicht verhindert hat, aber der es getan hat, bleibt dann schuldlos, wird nicht verurteilt? Also nach menschlicher Logik passt es schon gar nicht. Also bloß weil Gott etwas nicht verhindert, was ich tue, hat doch Gott nicht die Verantwortung dafür, was ich tue. Also diese Logik, falls sie jemand von euch hätte oder falls sie euch begegnet, die führt aus der eigenen menschlichen Verantwortung überhaupt nicht heraus. Der Mensch ist und bleibt für sein Tun verantwortlich, so wie der Jesus auch dem Judas das auf den Kopf zusagt, weh dem Menschen, durch der mich verrät. Und dann höre ich in Gedanken schon diese selbstrechtfertigenden Stimmen. Ja, aber bei Gott ist es ja anders. Der Judas hat ja gar keine andere Wahl, als das zu tun, was Gott vorher bestimmt hat. Darüber kann ich nur spekulieren, ob Judas eine andere Wahl hatte, als das zu tun, was Gott vorher bestimmt hat. Aber es bleibt trotzdem stehen, dass Jesus sagt, es wäre besser für diesen Menschen, er wäre nie geboren worden. Aber wer versucht, Gott die Verantwortung, das, was er tut, in die Schuhe zu schieben, der springt zu kurz. Ich entscheide dafür, was ich tue, und Gott entscheidet, wer die Verantwortung dafür hat. Gott entscheidet, welche Strafe ich dafür bekomme. Und dabei kommt es überhaupt nicht drauf an, ob mir das passt oder nicht. Da bin ich also ein viel zu kleines Licht. Wir können mal nicht vor Gottes Thron stehen und sagen, ja, aber. Dann ist es zu spät. Nur wer sich unter die Herrschaft Gottes beugt und in diesem Zusammenhang wer anerkennt, dass er vor Gott und den Menschen schuldig ist, für den ist auch Raum der Vergebung, für einen neuen Anfang. Wer immer bloß sagt, ja, ich kann doch nichts dafür und ich habe doch eigentlich nur gewollt, der wird es nicht erfahren können. Und auch das ist mir von Daniel Schulte hängen geblieben. Am Anfang, auch in der Stiftshütte, steht die Buße. Das Erkennen, ich bin schuldig und ich hab gefehlt und ich brauche Vergebung. Nur wer sich seiner Schuld stellt und bereut und bekennt, der hat die Chance, Vergebung zu bekommen, die Chance, mit Gott und den Menschen versöhnt zu sein. Und diese Chance hat der Judas verpasst. Das ist jetzt der letzte Punkt, die verpasste Chance. Was mir so klar geworden ist jetzt in der Vorbereitung, die Tragik von dem Judas ist letztendlich nicht der Verrat als solcher, sondern wie der Judas dann mit seinem Schmerz darüber nachher umgeht. Und diese Predigt ist überschrieben, der Schmerz des Verrats. In unserem Heft wird es so aus der Sicht Jesu betrachtet, wie schmerzlich es ist, verraten zu werden. Der Judas hat seinen Verrat schmerzlich empfunden. Ihr habt euch da nicht verhört. Im Matthäusevangelium, dann Matthäus 27, ab Vers 1, das ist der Morgen, nachdem in der Nacht die hohen Priester Jesus verhört hatten. Dann schicken sie ihn zu Pilatus. Jesus ist weg, er ist entweder schon bei Pilatus oder noch auf dem Weg. Da versammeln sich diese Priester und die Ältesten des jüdischen Volks nochmal. Und sie beratschlagen sie noch, wie können wir jetzt diese römische Regierung dazu bringen, dass sie Jesus zum Tode verurteilen. Vielleicht reift da auch der Plan, so diese Anklage mit, er hat gesagt, ich will König der Juden werden. Und dann steht da Matthäus 27, Vers 3, als seinem Verräter Judas klar wurde, dass Jesus zum Tode verurteilt war, überfiel ihn tiefe Reue. Er hat bereut. Er wollte den obersten Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurückgeben. Das war der Lohn, den er bekommen hat. Und dann Vers 4, ich habe gesündigt, gestand er. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Noch bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat Judas also seinen Verrat bereut. Er hat bekennt sogar, ich habe gesündigt. Was ist jetzt da anders als bei Petrus, von dem es in der gleichen Nacht davor berichtet wird? Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Bei Petrus wissen wir noch nicht mal, wann und wie er bekannt hat. Naja, irgendwie muss es er mal bekannt haben, sonst stünd's ja heute nicht in der Bibel, was er getan hat. Aber der Judas, der sucht nicht die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern. Denn Petrus finden wir am Ostermorgen wieder in der Gemeinschaft der anderen Jünger. Der anderen Jünger in der gemeinsamen Betroffenheit über das Leiden und auch über das eigene Versagen. Wir sind ja alle davon gerannt und der Petrus hat es wörtlich gemacht und die anderen sind aber auch davon gelaufen. Sie haben auch versagt, wo sie vorher gesagt haben, nie und nimmer werde ich dich verleugnen. Der Judas bleibt da für sich in dieser Nacht. Und wo sucht er seine Entlastung? Wo geht er mit seiner Buße und seinem Bekenntnis hin? Jetzt wird es doch ein Stück weit theologisch. Er geht zu denen, die in der gleichen Schuld stehen wie er, die im Gegensatz zu ihm keine Erkenntnis darüber haben, dass sie schuldig sind. Wie sollen die, die selbst keine Erkenntnis haben, dass sie schuldig geworden sind, Reue empfinden? Und wie sollen die, die keine Reue empfinden und keine Vergebung wollen, Vergebung der Sünde zusprechen? Sollen etwa diese hohen Priester die Schuld von dem Judas noch zu ihrer eigenen auf sich nehmen? Als Mensch können sie es überhaupt nicht, selbst wenn sie wollten. Ich schätze die Arbeit von Psychologen und Psychotherapeuten sehr. Also nicht, dass er jetzt da was in den falschen Hals bekommt. Aber wenn sie nicht in einer lebendigen Beziehung, in einer eigenen Beziehung zu Jesus leben, dann sind sie bei Bewältigung von Schuld, die du gegenüber Gott und deinen Menschen empfindest, die falsche Adresse. Die können dir nur sagen, was du ihrer Meinung nach tun musst, um mit deinen Problemen fertig zu werden. Da können sie dir bestimmt gute Tipps und Hilfestellungen geben, aber nicht, wo es um Sünde geht, was du als Sünde vor Gott empfindest. Und genauso sind, sagen wir einfach, Geistliche, die Botschaft Jesu so auf Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung reduzieren, wenn es um Schuld geht gegenüber Gott, die er uns mal zur Rechenschaft ziehen wird, die falsche Adresse. Wenn sie sagen, das ist alles nur eine fromme Theorie mit Gott, der mal richten wird, dass man mal vor Gottes Thron Rechenschaft ablegen soll. Sie müssen ja konsequent dann die Notwendigkeit der Sündenvergebung ablehnen. Wie sollen sie dir dann Sündenvergebung zusprechen? Wenn man dann auf die Rolle dieser hohen Priester im Alten Testament schauen, da empfehle ich nochmal das Seminar. Das war doch deren Aufgabe, der hohe Priester stellvertretend für das ganze Volk vor Gott zu stehen und Buße zu tun und dann Sündenvergebung zuzusprechen. Da war dieser große Versöhnungstag, wo er ins Allerheiligste ging, aber es war die Aufgabe der Priester, das grundsätzlich zu tun. Und dann geht der Judas zu dieser hohen priesterlichen Familie und bekennt, ich habe gesündigt. Und was sagen sie? Ist doch dein Problem. Schau, wie du mit fertig wirst. Also da läuft mir es kalt durch. Sie haben in ihrer ureigensten Aufgabe an dieser Stelle versagt. Und da wirft doch dieser Kaiphas, so hieß dieser hohen Priester in diesem Jahr, seine Berufung von sich. Er nimmt seine Aufgabe als hoher Priester nicht wahr. Das steckt viel mehr dahinter, als jetzt bloß dieser eine Moment, wenn er sagt, ja, du meinst, du hast gesündigt. Ach, nimm's nicht so schwer, schau, wie du damit fertig wirst. Was hier deutlich wird, er ist nicht länger der hohe Priester, der vor Gott steht, für das ganze Volk. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus der wahre hohe Priester ist. Dass er diesen alttestamentlichen hohen Priester abgelöst hat, dass er jetzt stellvertretend für uns vor Gott steht. Und damit ist er die Adresse, an die wir uns wenden sollen und dürfen mit unserer Schuld, mit unserer Buße und Reue darüber. Und so habe ich das jetzt für mich erkannt und auch diese Geschichte mit dem Verräter, ich sage mal, meinen Frieden damit gemacht. Nicht der Verrat ist die eigentliche Tragik, sondern das Scheitern der Reue, dass er sich da an die falsche Adresse wendet, dass er nicht in die Gemeinschaft der Jünger zurückfindet, nicht zu Jesus zurückfindet. Und so kann ich für uns nur daraus ableiten, wenn mich Schuld bedrückt, dann darf ich mich nicht an die halten, die mein Verhalten als normal empfinden. Und alles, was normal ist, ist richtig. Und damit ist es auch in Ordnung. Ich soll zu denen gehen, die um die Realität der Sünde wissen und und die zerstörende Kraft, die damit verbunden ist, die um den Schmerz wissen, der mit der Trennung von Gott einhergeht. Und letztendlich, ich soll zu Jesus gehen, der allein Sünde vergeben kann und Sündenvergebung zusprechen kann, weil er als Sündloser doch die Strafe für die Sünde aller Menschen auf sich genommen hat. Und da ist es auch gut, dass der Hohepriester nicht mehr für Israel nur zuständig ist, sondern für alle Welt. Für jeden von uns. Für mich. Für jeden von euch. Geht zu Jesus. Amen.